Wir lesen jetzt noch in Matthäus 5, Verse 38 bis 48. Das sind jetzt die letzten Verse noch. Und ich lese die ersten paar Verse. Matthäus Kapitel 5, Vers 38. Da sagt Jesus: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dann biete auch die linke dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und deinen Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, dann geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Bis da einmal. Wir lesen jetzt zweimal die Aussagen noch. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Beim ersten geht es um christliche Gerechtigkeit und beim zweiten um die christliche Nächstenliebe. Und einmal zum ersten Abschnitt. Jesus zitiert hier einen Satz, wo er sagt, in Vers 38, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dieser Satz, den findest du dreimal im Alten Testament. Einmal zum Beispiel, ich lese den nur vor, in 2. Mose, Kapitel 19, Vers 21 steht: Und du sollst nicht schonen Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand und Fuß um Fuß. Also in der Bergpredigt sagt Jesus, ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dann biete auch die andere dar. Jetzt scheint es ein Widerspruch zu sein. Im Alten Testament wird gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Im Neuen Testament sagt Jesus, nein, liebe deine Feinde, segne die dich fluchen und so weiter. Weil es die zwei verschiedenen Passagen gibt es unter Christen in der ganzen Kirchengeschichte verschiedene Auslegungen. Eine Auslegung ist der sogenannte Pazifismus. Ein Pazifist ist ein Mensch, der absolut keine Gewalt anwendet. Der geht auch nicht in den Krieg. Wenn er in den Krieg gehen muss, lässt er sich da schießen, wenn das sein muss. Und Pazifismus für meine Generation und die Jüngeren ist es ziemlich irrelevant, weil wir nicht damit direkt konfrontiert sind. Wir gehen nicht ins Bundesheer, aber ich meine, das kannst du eh vergessen, das ist nicht so tragisch, was du da tust. Das ist nicht so schlimm, aber wenn du den Krieg ziehen musst, so wie im Zweiten Weltkrieg, da hat es eben die verschiedenen Lager gegeben. Da hat es Christen gegeben, die haben gesagt, nein, keine Gewalt. Und ein Prominenter zum Beispiel war der Dietrich Bonhoeffer, gibt es einen Film über ihn, kann ich nur empfehlen. Der war Theologe, Pfarrer und die haben immer debattiert auch. Wäre es richtig, den Hitler zu töten? Weil er tötet so viele andere. Insofern wäre es richtig. Andererseits sagt Jesus, betet die, die euch verfolgen. Er verfolgt uns, jetzt sollen wir eigentlich für ihn beten. Und letztlich, Dietrich Bonhoeffer wurde zum Märtyrer. Der ist dann umgebracht worden, ist aufgehängt worden im Zweiten Weltkrieg. Wichtig ist jetzt, dass man immer einen Vers nicht aus dem Zusammenhang reißt. Die, was bei mir die Abendbibelstunden gemacht haben, die wissen das schon. Man muss den Vers immer im Kontext lesen. Nie nur zitieren und sagen, das sagt die Bibel. Da kannst du Bing-Bong spielen mit Bibelvers und der, was mehr weiß, der gewinnt. Das ist eigentlich ein Blödsinn. Sondern man muss wirklich im Kontext lesen und schauen, wie ist es gemeint. Und zum Beispiel, wenn das Alte Testament sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, redet es nicht vom Persönlichen, wo du was ausstiegst, stich dich was auch und so weiter, sondern es geht um die zivile Gerechtigkeit in der Nation Israel. Ich nehme jetzt, wenn es die Bibel habt, 5. Mose, Kapitel 19. In dem Abschnitt sieht man es ganz deutlich, Vers 15 bis 21. Und da lesen wir, da geht es um die öffentliche Regelung von Recht, nicht um persönliche Rache. Da lesen wir 5. Mose 19, Vers 15. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde, wegen irgendeiner Verfehlung, die er begeht. Nur auf zweier Zeugenaussage oder auf dreier Zeugenaussage hin soll eine Sache gültig sein. Dann redet er über falsche Zeugen. Im Vers 18 sagt er, und die Richter sollen die Sache genau untersuchen. Und siehe, ist der Zeuge ein Lügenzeuge, hat er gegen seinen Bruder Lüge bezeugt. Dann sollt ihr ihm tun, wie er seinem Bruder zu tun gedachte. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Und die übrigen sollen es hören und sich fürchten und nicht mehr länger eine solche böse Sache in deiner Mitte begehen. Und du sollst nicht schonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. In diesem Abschnitt ist ganz klar, da geht es nicht um persönliche Rache, sondern hier geht es darum, da wird von Richtern genau untersucht, da gibt es zwei oder drei Zeugen, werden befragt, das soll als Abschreckung dienen für die anderen Bürger und die Bestrafung muss der Übertretung entsprechen. Das heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn du mit einem Auge schuldig wurdest, wurdest du mit einem Auge bestraft. Das heißt, die Bestrafung darf nicht höher sein als die Übertretung. Im Lateinischen sagt man quid pro quo, dieses für das oder du ot des, ich gebe dir, so wie du mir gibst. Also Gleiches mit Gleichem vergelten in einer öffentlichen Gerichtsverhandlung. In allen drei Alttestamentstellen geht es um öffentliche Gerichtsverhandlungen, um das Rechtssystem. Und jede Gesellschaft, jede zivilisierte Gesellschaft hat und braucht ein Rechtssystem, in dem Ordnung und Recht definiert wird und wo Straftäter bestraft werden. Und das Volk Israel hat es damals gebraucht und wir brauchen es heute. Jetzt ist die Frage, was meint Jesus dann in Matthäus 5, wenn er sagt, ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf die rechte Backe schlagen will, dem halte auch die linke da. Was Jesus hier sagt ist, nimm Strafe nie persönlich, über nie persönlich Rache am anderen, sondern überlass die gerechte Strafe dem öffentlichen Gerichtsverfahren. Das ist, was Jesus hier sagt, was im Alten Testament definiert ist. Da gibt es eine nette Geschichte, wo ein irischer Evangelist, der Evangelist in Irland, die sind ein bisschen raue Knaben, waren Iren haben wir in der Bibel schon, ja. Und da war ein Evangelist, kein Irrer, sondern ein Irre. Da war ein Evangelist in Irland und das war ein ehemaliger Boxer. Und der hat evangelisiert, so Zeltevangelisationen, haben wir in der Roms auch einmal gehabt, auf der Kreuzerwiesen, da kann ich mich erinnern. Da hat mir voll gedacht, der war ja als Bub war ich da einmal. Und der hat so Zeltevangelisationen gemacht und da waren halt ein paar Einheimische, die haben sich lustig über ihn gemacht und die haben ihn halt ausgespott und einer hat ihm zum Schluss sogar eine Watschen gegeben, dem Evangelisten da. Dann hat der Evangelist gesagt, hau da auch noch drauf. Also ich denke, ja, von mir aus hat er ihm auch noch eine gegeben. Und dann hat der Evangelist aufgestanden, war ein Boxer, hat die Jacken ausgezogen und hat gesagt, so weit gehen die Instruktionen des Herrn und nicht weiter. Und dann hat er niedergestreckt. Aber die Botschaft, die Jesus da gibt, ist eigentlich klar. Und zwar sagt er, nimm das Gericht nicht in deine eigene Hand. Und das ist im Neuen Testament genauso festgehalten, wenn man zum Beispiel liest im Römer 12, Römer 12, Vers 17 und 18, da lesen wir, da sagt der Paulus, Römer 12, 17 und 18, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ist übrigens sehr realistisch. Er sagt, wenn es möglich ist, so viel es an dir liegt, lebe in Frieden mit jedermann. Aber es ist eben nicht immer möglich, weil es nicht immer an uns liegt. Und da sagt Paulus, vergeltet niemand Böses mit Bösen. Da möchte man den Eindruck drücken, okay, so am Definier zurückreden, so am Definier, wenn was zurückgeben, wie er mir gibt. Wenn mir einer mein Auto fladert, dann gib mir ja mein Mobile dann noch dazu, so auf die Art. Aber das wäre falsch, weil im Römer 13, im nächsten Kapitel, steht Folgendes. Ich lese euch das vor. Da geht es um das öffentliche Gerichtsverfahren. Jeder Mensch unterwirft sich dem übergeordneten staatlichen Mächten. Er redet hier von der Politik. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottesdienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie, die Regierung, trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottesdienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch um des Gewissens wegen und so weiter. Was Paulus da sagt, ist Folgendes. Gott hat die Regierungen eingesetzt und die Regierung trägt das Schwert. Und die Regierung wird das Schwert und muss das Schwert auch verwenden. Jetzt sagt dann gleich einer, ja, aber wenn die Regierung jetzt eine völlig brutale Regierung ist, dann kannst du es ja wieder vergessen. Nein, kannst nicht, weil die Zeit, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat, vor 2000 Jahren, da waren die Römer, und die waren wahnsinnig zum Teil, die Herrscher des Landes, die politischen Herrscher. Die haben damals regiert und die waren alles andere als gerecht. Es war keine Demokratie. Und dennoch hat Paulus gesagt, die Regierung ist von Gott eingesetzt, weil wenn es das Gericht nicht gibt, dann entsteht nur noch Chaos. Das heißt, es gibt die öffentliche Rechtsordnung genauso für Christen wie für jeden anderen. Und darum glauben wir Christen an Gerechtigkeit und gerechte Strafe? Die Antwort ist ja. Wenn einer mein Auto fladert und ich finde, dann muss er mir das zurückgeben oder zahlen oder sonst irgendwas. Wieder gut machen. Glauben Christen an die Notwendigkeit von Gerichtsverfahren? Die Antwort ist ja. Glauben Christen an die Notwendigkeit einer Polizei? Die Antwort ist ja. Glauben Christen an die Notwendigkeit eines Bundesheers? Würde ich sagen, leider ja. Aber glauben wir an persönliche Rache? Die Antwort ist nein. Unterstützen wir Terrorismus, der völlig ohne Obrigkeit, ohne Befehl für irgendeine Obrigkeit, außer ihrer eigenen? Antwort ist nein. Glauben wir an Blutrache? Die Antwort ist nein. Wir haben übrigens ein Zentrum in Albanien, da ist auch ein Fackelträgerzentrum wie der Dauernhof, ganz im Süden in Erseka. In Albanien gibt es immer noch die Blutrache. Gerade im Norden ist noch ziemlich verbreitet. Gerade letztes Jahr, ein Bursche, was gläubig geworden ist an Christus, auch durch die Arbeit, was wir da unten haben, die bleiben nämlich, die Männer zum Teil, bleiben ihr ganzes Leben im Haus. Die gehen nie aus dem Haus. Sie geht einkaufen, bringt ihr alles und so weiter, er bleibt nur im Haus sitzen. Weil sobald er aus dem Haus rausgeht, kann erschossen werden. Und der ist Christ geworden und hat gesagt, ich muss rausgehen, weil ich muss anderen Menschen von Jesus erzählen. Ist rausgegangen, ist erschossen worden dann. Also es gibt es heute noch, bis jetzt in Albanien unten. Aber an das glauben wir nicht, an persönliche Rache. Und die Herausforderung für uns Christen ist die, dass wir einerseits das öffentliche Gesetz und die Bestrafung der Übeltäter gutheißen, aber dass wir andererseits den Übeltäter an sich nicht verabscheuen und ihn versuchen, mit der Liebe Christi zu begegnen. Vor ein paar Jahren, ein paar wissen es einfach, war ich in der Mongolei, da habe ich mitfahren dürfen und da habe ich in drei Gefängnisse predigt, ungefähr 1000 Häftlinge. Und die Menschen, mit denen ich da mitgefahren bin, die haben einfach die Häftlinge, sagen sie, die brauchen die Liebe von Menschen und die Liebe Gottes. Wir müssen ihnen helfen. Das heißt, wir verachten die Übeltäter nicht, sondern wir versuchen ihnen zu helfen und sie zu lieben. Gleichzeitig sind wir aber absolut dafür, dass Übertretung bestraft werden muss. Und es ist eine traurige Geschichte, aber wunderbar sieht man es. Ich weiß nicht, wer vorhin das gehört hat, das war jetzt vor 4 Jahren, 2007, am 18. April war das, in der Türkei. Das war eine ganz eine tragische Sache. Da in der Türkei, da gibt es nur wenige christliche Gemeinden, weil es ziemlich verfolgt werden. Und da waren 5 junge türkische Männer, haben einen Gottesdienst besucht, wo sie gewusst haben, da sind ein paar Christen, in Malatya heißt das, in der Türkei. Und die jungen Männer, die keine Christen waren, aber die sind in den Gottesdienst gegangen, die gehören zu der Gruppe treuer Gläubiger des Islam. Die nennen sie Tarikat. Und der Pfarrer von der kleinen Gemeinde, der Nekati hat er geheißen, hat ein Kapitel aus der Bibel vorgelesen. Dann sind die 5 auf und haben die jungen Männer in dieser Gemeinde gefesselt. Und haben es dann für 3 Stunden gefoltert. Über 100 Messerstiche haben es gehabt. Und natürlich umgebracht dann. Und die Familien dieser Männer, was umgebracht worden sind, 3 Männer, die haben unten gewohnt. Und eine war die Frau Susanne, verarmt von den Pfarrer, die Frau, hat im Fernsehen dann gesagt, das ist natürlich in die Medien gekommen, und hat sie im Fernsehen gesagt, ich wünsche mir für diese 5 jungen türkischen Männer, dass Gott ihnen vergebe, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ein Journalist hat dann geschrieben, mit diesem einen Satz hat sie mehr gesagt, als 1000 Missionare in 1000 Jahren sagen können. Und es ist bewundernswert und richtig, dass diese Frau das gesagt hat, dass Gott den Männern vergeben möge, obwohl sie was Furchtbares getan haben. Aber es wäre genauso richtig, wenn die türkische Regierung diese Männer zur Verantwortung zieht und bestraft. Und das ist dieser Unterschied, das öffentliche Recht, ja, absolut. Aber nicht persönlich jetzt diese Person verabscheuen, niedermachen oder zerstören. Und das ist, worum es geht in Matthäus Kapitel 5. Und damit kommen wir zum zweiten Abschnitt, wo Jesus dann sagt, Matthäus 5, Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das steht übrigens nie in der Bibel, im Alten Testament. Das wurde mündlich überliefert. Darum sagt ja Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist. Das steht nicht geschrieben. Das findest du nirgends in der Bibel, dass du deinen Feind hassen sollst. Aber wie hat sich das entwickelt? Wahrscheinlich so. Im Alten Testament steht, du sollst deinen Nächsten lieben. Jetzt haben die Juden gesagt, die Israeliten, ja, wer ist mein Nächster? Ja, das ist meine Frau, meine Kinder, meine Verwandten, die Nachbarn, das sind meine Nächsten. Ja, und wer ist dann nicht mein Nächster? Ja, auf jeden Fall meine Feinde. Das sind nicht meine Feinde, das sind nicht mein Nächster. Also mein Feind kann ich dann hassen. Das ist auch ganz interessant. Einmal fragt Jesus im Lukas Kapitel 10, ich lese euch das nur kurz vor, im Lukas 10 und Vers 28, Vers 27, da kommt einer zu Jesus und sagt, was ist das größte Gebot? Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, Seele und ganzer Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Vers 28, Jesus aber sprach zu ihm, du hast richtig geantwortet. Tu das und du wirst leben. Indem er, das war der Religiöse, sich aber selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, ja, wer ist mein Nächster? Ich kann ja nicht jeden lieben, nicht? Und dann erzählt Jesus das Gleichnis von dem Samariter, dem barmherzigen Samariter. Ihr kennt das wahrscheinlich. Wo einer liegt auf, ist für Verbrecher ausgeraubt worden. Und dann kommt ein Priester vorbei, ein religiöser Mensch, der sich den Verletzten auf der anderen Seite denkt, ja, mit denen habe ich nichts getan, geht weiter. Dann kommt der Levit, das ist ein besonderer Religiöser, sich dann auch sagt, oh, nichts getan, geht weiter. Und dann kommt der Samariter. Und die Samariter, das waren die Feinde der Juden. Und damit sagt Jesus, dieser Feind, den was ihr nicht leiden möchtet, das war der Einzige, der was denen geholfen hat. Wer ist mein Nächster? Jeder. Jeder, der, wo ich Not sehe und dessen Not ich gewahr bin, das ist mein Nächster. Ob Freund oder Feind, ist egal. Das ist, was Jesus da sagt. Und im Vers 44 sagt Jesus dann, Matthäus 5, 44, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er, Gott, lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ganz wichtige Verse, da sagt Jesus Folgendes. Er sagt, Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte und die Sonne scheint über Gute und Böse. Mit anderen Worten, und es ist wichtig, dass man das als Christ erkennt, Christen werden von Gott nicht bevorzugt. Gott schickt an Regen genauso den gläubigen Bauern als wie den Atheisten. Oder auch nicht. Gleich viele Christen sterben in Verkehrsunfällen als wir Nicht-Christen. Wenn du im Meer schwimmen gehst, die Qualle fragt nicht, ob du gläubig bist oder nicht. Das ist ja egal. Christen werden von Gott nicht bevorzugt, da tun sie viele schwer. Was ich dann manchmal kriege, die Frage ist, ja, was ist dann der Vorteil, überhaupt Christ zu sein, zu Jesus zu gehören? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Als Christ gehst du durch genau dasselbe Leid durch wie ein Atheist. Aber als Christ bist du nie alleine im Leid. Egal, ob du im Leid bist, was deine Gesundheit anbelangt, ob du leidest in Beziehungen, wo es nicht gut geht, darfst du wissen, Gott ist bei mir. Er steht nach wie vor zu mir, er ist mir treu. Und er hilft mir. Du bist nie verlassen. Im Lukas 6 steht einmal, Gott ist gütig gegenüber den Undankbaren und den Bösen. Ich habe mir gedacht, Gott ist gütig gegen die Netten und die Guten. Na, Gott ist auch gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Und die Tatsache, dass Gott auch die Ungläubigen oft segnet, ihnen oft mehr gibt als den Gläubigen. Das hat Gläubige schon immer irritiert. Im Psalm 73 musst du einmal durchlesen. Da sagt der Psalmist im Psalm 73, sagt er, ich käme überhaupt nicht mehr aus. Die Gottlosen, die sind sorglos und die feiern und denen geht's gut. Und da bin ich und ich schaue, dass ich treu bin, ich lebe mit dir. Und er hat fast seinen Glauben verloren. Er sagt, mir geht es eigentlich schlechter wie denen. Der Jeremia hat sie beklagt. Im Jeremia 12 sagt er, warum ist der Weg der Gottlosen erfolgreich und die Treuen, was mit Gott gehen, ja, denen geht es nicht besonders. Und durch die ganze Bibel heißt es. Die äußeren Umstände für einen gottesfürchtigen Menschen und einen gottlosen Menschen sind im Durchschnitt dieselben. Allerdings, der Gottesfürchtige, der was Gott liebt, der geht mit Gott durch die Umstände und das ist der Unterschied. Und die Botschaft, die Jesus uns hier gibt, ist, dass wir Christen Kinder vom Vater im Himmel sind und ein Merkmal ist, dass wir nicht nur die Menschen lieben, die was nett sind zu uns, sondern dass wir auch die Menschen lieben, die nicht nett sind zu uns. Dass wir auch die respektieren, annehmen, lieben und ihnen nachgehen. Da steht dann noch, das muss ich eigentlich noch sagen kurz, im Vers 40, da sagt Jesus, dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Es geht hier um ein Gerichtsverfahren. Wenn du mit einem Gericht bist und der gewinnt dein Untergewand, weil er den Prozess gewonnen hat, dann sollst du jetzt nicht einfach zornig sein und voller Groll dich abwenden, sondern dann gib ihm noch was. Sei großzügig. Das ist die Botschaft. Dann im Vers 41, und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Das ist auch interessant, das hat damals die Brieftrauger waren das. Weil die haben ja noch keine Auto und keine Rahl und so weiter gehabt. Das war entweder zu Fuß oder mit Ross. Und die, was zu Fuß gegangen sind, die, was die Post befördert haben, von einem Regierungsding zum anderen in der Zeit der Römer, das hat schon bei den Perser angefangen, das haben die Griechen übernommen und dann die Römer. Der Postbote hat das Recht gehabt, wenn er die Post getragen hat, das war ganz schön schwer zum Teil, jeden beliebigen Bürger zu nehmen und der musste eine Meile die Last mit ihm tragen. Das war offizielles Recht. Und was Jesus ihnen sagt, du tätst nicht nur das, was offiziell von euch verlangt wird, sondern gebt es noch mehr. Seid großzügig. Das ist die Botschaft von Jesus. Seid großzügig in eurem Umgang mit Menschen. Das soll euch auszeichnen als Christen. Im 1. Korintherbrief übrigens 6, wenn du mal nachlässt, da ist sogar, wo Paulus sagt, verzichtet du auf das Gerichtsverfahren. Es verliert zwar ein bisschen Geld, aber weißt du was, es geht dir viel besser. Manchmal kann sogar das gescheiter sein. Nicht immer, aber manchmal. Und dann sagt er im Vers 46, da sagt er, denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, ja, welchen Lohn habt ihr? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, ja, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch alle von den Nationen? Das heißt, wenn oft Christen nur mit Christen unterwegs sind, ja, was ist das Besonderes? Das ist der Neue. Wenn ich nur den grüße, der was in meiner Clique, in meiner Gruppe ist, ja, da brauche ich kein Christ sein. Das ist die, da kannst du bei den Jäger auch sein, oder bei den Fischen, oder bei der Bergrettung, das ist egal, die tun auch das Gleiche. Jesus sagt, wenn du nur den grüßt, der dich grüßt, dann bist du ein super Steuereintreiber. Mehr nicht. Das ist oft ganz witzig, sage ich nur so. Ist eigentlich traurig, aber ist trotzdem witzig. Wenn ich oft unterwegs bin, so zum Predigen, bin ich relativ früh und ich predige in zwei Gemeinden in der gleichen Stadt. Und da komme ich Vormittag in eine Gemeinde, wo ich predige. Die ist eher ein bisschen steif, so eher wie bei uns ein bisschen. Aber ganz lieb. Und die verstehen sich echt gut. Die lieben sie untereinander. Und die haben sie gern. Und da ist aber noch eine andere Kirchengemeinde zwei Straßen weiter. Die sind ganz anders. Die haben eine ganz andere Kultur. Da geht es viel lauter zu. Die hupfen immer dumm und so weiter. Da ist nicht so andächtig. Und über die reden sie aber nicht gar so gut. Weil die sind ein bisschen komisch. Aber die haben sich gar gut geändert in den Grätzl. Am Abend dann predige ich in derer Kirche und dann komme ich da hin und da ist ganz anders. Wie gesagt, da geht es laut zu, beten sie in Zungen, da legen sie die Hände auf, da wirst laut gesungen und so weiter. Und die haben sich auch geruhig gehen. Aber sie reden nicht ganz so gut über die, wo ich Vormittag war. Und wisst ihr was? Das ist nicht, was Christen auszeichnet. Es gibt nämlich 2000 weiter einen Fußballclub oder einen Jägerverein. Die treffen sich auch, aber die haben sich auch recht gehen. Aber die reden nicht ganz so gut über die. Und Jesus sagt, was ist dann der Unterschied? Wenn ihr so lebt, dann braucht es keine Christen sein. Das tun auch die Zöllner. Wisst ihr, wie christliche Nächstenliebe ausschauen soll? Es gibt verschiedene Gemeinden und das ist auch gut so. Das ist die Vielfalt, die Farbenfrohe in der Gemeinde Jesu. Aber du gehst in die Kirchengemeinde und der andere geht in die Kirchengemeinde. Und wisst ihr, was wir sagen sollen? Ja, wir sind nicht in jedem Punkt überein, aber wir sind so froh, dass es euch gibt. Wir sind dankbar, dass ihr an unserem Ort seid. Ihr seid unsere Geschwister in Christus. Wo können wir was miteinander und wo können wir euch helfen? Und die Kirchengemeinde sagt zu ihnen, ja, wir sind auch so froh, dass es euch gibt. Ihr seid zwar ganz anders wie wir, von irgendeiner Tradition und so weiter, aber wir sind froh, dass es euch gibt. Und dass man dann weitergeht und sagt, und den Fischerverein und die Fußballer, die hat Gott genauso gehen. Wie können wir denen helfen? Wie können wir denen sagen, dass Gott sie liebt? Und das ist, wo christliche Nächstenliebe beginnt. Weil alles andere, die haben alle anderen auch. Und darin sollen sie Christen unterscheiden. Das hat unsere Freundin besucht vor 3 Monaten oder was war die da? Die ist von Holland, die Toos heißt sie. Die geht seit 20 Jahren jede Woche ins Rotlichtviertel und besucht die Prostituierten. Die hält sich einfach so am Herz. Und jetzt seit 20 Jahren hat sie eine Organisation gegründet und so weiter. Viele der Dirndler natürlich, die was als Prostituierte verkaufen, ist oft, geht nicht schön zu. Kommen viel von Rumänien, Polen und so weiter. Und es ist oft schwierig, denen zu helfen, aber sie hat so eine Liebe für die. Ich gehe jetzt in den Details, was sie alles tut mit ihnen oder wie sie es auszubringt. Aber es ist fantastisch zu sehen, sie hat einfach eine Liebe zu den Mädchen, die so wertvoll sind. Und letztes Mal von einem Freund, habe ich mal erzählt, das ist ein Pfarrer in Toronto, und der war auf einer Konferenz. Und da waren mehrere Pfarrer und ein Pfarrer, der Pastor Carlos Ortiz hat er geheißen, oder heißt er, von Buenos Aires. Das war eine Konferenz in Amerika. Und dieser Carlos Ortiz, der war der Pfarrer in der schnellsten wachsenden Kirche in Buenos Aires. Da sind Sonntag tausende Leute in der Kirche. Aber das ist drüben, gibt es viel für die. Und da jahrelang war er Pfarrer. Und dann geht er Sonntag wieder auf, wie jeden Sonntag, öffnet seine Bibel und will predigen. Und er sagt, er haut nichts sagen können, als wir nur liebet einander. Dann hat er sich wieder hingesetzt. Seine Frau meint jetzt gerade durch. Das war extrem peinlich, gell? Noch ist er wieder aufgestanden nach ein paar Minuten. Hat er gesagt, liebet einander. Hat sich wieder hingesetzt. 3 Mal hat er es da. Nach dem 3. Mal hat er sich wieder hingesetzt, da sind nur etwa 10 Minuten vergangen. Da haben wir jetzt nicht viel schnell, wenn man so in die Kirche geht und der Gerhard tut das oder sonst einer, sagt liebet einander und setzt er sich wieder hin. Und dann sitzt du da. Du schaust einmal, wenn er neben dir sitzt, gell? Und der Carlos Ortiz hat erzählt, nach dem 3. Mal hat er sich wieder hingesetzt und dann hat ein Mann angefangen, unter die tausende Gottesdienstbesucher, hat er angefangen, seinen Nachbar zu fragen, den er ja nicht kennt hat. Er hat gesagt, gibt es irgendwas, wie ich dir helfen könnte? Und dann hat ein anderer angefangen zum Reden und ein anderer und dann haben Hunderte angefangen zum Reden, haben miteinander kommuniziert. Und am Ende dieses Gottesdienstes haben 28 arbeitslose Menschen eine Arbeit gefunden in diesem Gottesdienst durch diese Gespräche. Alleinstehende Mütter haben Hilfe gefunden für ihre Kinder, damit sie arbeiten gehen können, auch zum Teil. Hätte der Pfarrer nur eine gute Predigt gehalten über Liebe, wären an diesem Morgen 28 Menschen arbeitslos nach Hause gegangen. Und wisst ihr, was das Tragische ist? Es hätte niemand gekümmert. Jeden ist wurscht. Das Interessante, er hat dann erzählt, der Carlos Ortiz, 3 weitere Sonntage ist er am gleich gegangen. Nächsten Sonntag ist er wieder aufgegangen. Liebe einander. 3-mal wieder. Nach 3 Sonntage haben 300 Kirchenmitglieder seine Kirche verlassen. Ich habe gesagt, wir gehen den Sonntag hier und hören wir das da an. Und der Carlos Ortiz hat dann gesagt, das war das Beste, was uns passieren konnte. Weil diese 300 waren überhaupt nicht interessiert am christlichen Leben, die waren nur interessiert an gute Predigten. Was mich selber fragen, was er mir interessiert? Am christlichen Leben oder an gute Predigten? Und genau darum geht es hier in Matthäus Kapitel 5. Wo Jesus sagt, an der Liebe sollen wir erkennbar sein. Ob das dein Freund, dein Nachbar, ob der gläubig oder der ungläubig ist, ob der wohlwollend oder dein Feind ist, Liebe soll bestimmend sein. Und das macht Christen aus und so werden Menschen neugierig auf Jesus Christus. Sonst nicht, nur wenn man gescheit daherrennt ist, denkt nur gleich. Und dann noch im letzten Vers 48, da sagt Jesus, ihr nun sollt vollkommen sein. Jetzt denkst du, das schaut nicht gut aus, wir vollkommen. Wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Denkst du jetzt, das ist lebfrei. Vollkommen, ja, wir vollkommen, ja, so wie Gott, dann passt's. Aber, wieder wichtig, in der ganzen Bibel wird das Wort vollkommen im Sinne von makellos nur auf Gott angewandt, nie auf Menschen. Vollkommen bist du und ich dann, wenn wir das sind, wofür wir geschaffen sind. Geschaffen sind wir, um in Beziehung mit Gott und miteinander zu leben. Wenn wir das tun, dann sind wir vollkommen. Ich vergleiche es so, ich habe auch so eine Kletterhosen, ich habe von meinen Bergführerkollegen lachen, aber das ist so eine Raute, die ist schon leb ausgewaschen. Ich habe einen Dreck, geht gar nicht mehr hin und Löcher hat sie auch. Aber wenn du mich fragst, du bist ein Kletterhosen oder so, sage ich, warte was, die ist vollkommen. Weil sie ist tut genau das, wie was sie gemacht ist. Beste Kletterhosen, was es gibt. Zerrissen, ausgelacht, aber vollkommen. Weil sie erfüllt den Zweck, für den sie geschaffen ist. Und du und ich, wir sind dann vollkommen, wenn wir das tun, wozu wir geschaffen sind. Nämlich in der Beziehung mit Jesus zu leben und einander zu lieben. Das ist die Bestimmung eines Christen, sagt Jesus in der Bergpredigt. Damit möchte ich aufhören und noch mit einem Gebet schließen. Lieber Vater, ich möchte von Herzen danken für die 3 Abende, was du uns geschenkt hast, wo wir gemeinsam ein bisschen mehr wieder vielleicht lernen haben dürfen. Über dich, Herr Jesus, in erster Linie. So bist du, Herr. Du bist der Gott, der seine Feinde liebt. Du bist der Gott, der es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Du bist der Gott, der sich nach Gemeinschaft sehnt mit uns im Alltag. Du bist der Gott, der uns begegnen möchte, jeden Tag neu. Du bist der Gott, der was uns auch die Kraft gibt, zu leben und zu lieben, das, was wir nicht kennen, weil du ein lebendiger Gott bist. Und so bete ich, Herr, dass, wenn irgendwer in den Raum noch ist, der dich nicht persönlich kennt, dass er heute einfach zu dir geht und sagt, da ist mein Leben, mit dir möchte ich leben, den Rest meines Lebens und für ewig. Bei dir möchte ich immer sein. Herr, das wünsche ich mir. Dass auch gerade in unserer Umgebung, Schlamming, Roms, Aromos, überall, wo wir daheim sind, rausstellt um, dass nur Menschen zum Glauben kommen und diese Liebe entdecken, die was nur du bieten kannst. Danke, Herr, für das Vorrecht, dir zu gehören. Und danke, dass wir Menschen lieben können mit deiner Liebe. In Jesu Namen bete ich diese Dinge. Amen.